Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Christine Watti.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zum Popkultur-Wochentalk. Heute geht es im weitesten Sinne auch um Werte. Oder wie finden Sie Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit und überhaupt den festen Willen, keine Verbrechen Zeit seines Lebens zu begehen? Ist eigentlich ganz gut, oder? Aber eine Gruppe von älteren Herren hat vor 9 Jahren beschlossen, solche Ansprüche über Bord zu werfen und eine steinreiche Medienperson zu überfallen, nämlich Kim Kardashian. Der Prozess hat begonnen und die moralischen und inszenatorischen Fragen ebenso. Darüber reden wir heute in dieser Stunde, genauso wie über die zweifelhaften Werte für weibliche Personen. Fruchtbarkeit beispielsweise ist kein richtiger Werte, stimmt, aber Demut, Treue und Konservatismus dann doch schon eher. Es geht um die Womanosphere, in der antifeministischer Content auf Social Media geteilt wird. Die Zielgruppe dabei oft junge Frauen. Auch das ist Thema in dieser Sendung. Und ich freue mich sehr, das alles mit zwei Gästinnen besprechen zu können, die mit Expertise und Haltung sich diesen Popkulturthemen der Woche nähern. Hallo Helene Nikita Schreiner. Helene ist Journalistin und Kollegin auch hier im Deutschlandfunk Kultur. Schön, dass du da bist. Hallo Helene.
Ach, hallo Christina, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Außerdem im Studio Freier Hermann. Gestern erst habe ich ihren Namen gesehen und zwar im Abspann der neuen Staffel der ZDF-Serie Doppelhaushälfte, wo Freier Hermann unter anderem verantwortlich für das Kostümbild ist und zwar nicht erst in der 4. Staffel, sondern von Beginn an. Außerdem ist sie Popkulturexpertin und Co-Host des Podcasts Fashion the Gays. Hallo Freier, schön, dass du da bist.
Hallo.
Und ihr beide dürft euch noch mal ganz kurz sammeln, bevor wir dann uns wieder treffen zwischen Kim Kardashian und der Womanosphere. Davor gibt es noch mal Musik hier im Deutschlandfunk Kultur. Minuit von Clémentine und Oscar Anton. Der Prozess um den Raubüberfall auf Kim Kardashian ist unser Thema, ebenso wie später das Erstarken zweifelhafter Kanäle und Beiträge auf Social Media, die man unter der thematischen Überschrift Womanosphere zusammenfassen kann. Aber wir beginnen mit der Geschichte um Kim Kardashian. Der Anlass ist der Prozessauftakt in Frankreich gegen diejenigen, die die Medienperson, Influencerin und Reality-TV-Star Kim Kardashian 2016 beraubt haben. Helene, vielleicht musst du uns noch mal ganz kurz daran erinnern, für diejenigen, die nicht auf Social Media, da wurde es natürlich fantastisch begleitet, alles damals mitbekommen haben, was ist passiert 2016?
Ja, also mir ist das auch erst wieder in Erinnerung gekommen, als eben diese Woche dann die ersten Nachrichten über die Agenturen reinflatterten, dass der Prozess anfängt. Also es war 2016, Kim Kardashian wurde überfallen und dann ist mir nach und nach alles wieder eingefallen, wie da so die Medienberichterstattung drüber war und was erzählt wurde, was ihr passiert ist. Also sie war in Paris zur Pariser Fashion Week mit Entourage, zuerst auch ihrem damaligen noch Verlobten Kanye West, aber auch ihre Schwestern waren da. Sie sind dann abends noch schick essen gegangen und Kim Kardashian ist dann alleine in ihr Hotelzimmer zurückgekehrt, saß dann da und hörte, wie ja, Menschen in ihre Suite kommen und sie dachte zuerst, es sei ihre Schwester gewesen, stellte sich dann aber heraus, es waren Räuber oder sie sollten noch zu Räubern werden. Sie hatten es nämlich auf ihren dicken Diamant-Verlobungsring, 18,8 Karat, glaube ich, 4 Millionen US-Dollar wert abgesehen, sind in diese Suite eingedrungen, haben Kim Kardashian mit einer Waffe bedroht, sie geknebelt, also ihr die Augen als auch den Mund mit Duct Tape, also so Gaffer-Klebeband verklebt. Sie in eine Badewanne gesetzt und dieses Hotelzimmer und alles, was sie daran an Wert finden konnten, leergeräumt. Kim Kardashian hat mehrfach in Interviews danach gesagt, dass sie Todesangst hatte.
Das können wir auch sogar mal hören. Warte mal.
I don't know why I'm crying. I've talked about this before. But then he tied me up with handcuffs and then zip ties and then duct tape. And then duct tape my mouth and my eyes. And before he had my eyes, before he duct taped my eyes, because that was the last thing, he found my whole jewelry box and like held it up like, aha, you know, like we got it. But I kept on looking at the concierge because I didn't know who he was. And I'm like, what is happening? Are we going to die? Just tell them I have children. Like I have babies. I have a husband. I have a family. Like I have to get home.
Also hier illustriert quasi Kim Kardashian nochmal das, was du gerade schon zusammenfassend berichtet hast. Und das Interessante ist, dass wir jetzt nochmal eine Schilderung eines Raubüberfalls hören, aber eben von Kim Kardashian. Mhm. Und es gibt die Geschichte außenrum, ist noch größer als das Schreckliche, was ihr eben widerfahren ist, nämlich die Reaktion dann darauf. Was ist danach passiert?
Also es gab unterschiedliche Reaktionen und eine Reaktion, die mich, glaube ich, am meisten schockiert hat damals, war die Reaktion von ja, anderen Promi-Beobachtern, würde ich es mal sagen, dass dadurch, dass Kim Kardashian ja ein Reality-Star ist, wenn nicht sogar der bekannteste Reality-Star dieser Welt, es sein könnte, dass sie sich diese Geschichte nur ausgedacht hat, also erfunden hat, dass sie Todesangst hatte. Sie hat auch in einem Interview gesagt, sie dachte auch, sie wird vielleicht vergewaltigt. Also, dass jemand, der so in der Öffentlichkeit steht, wie es Kim Kardashian und ihre Familie tun würde, sowas Schlimmes inszenieren würde, um weiter in den Schlagzeilen zu sein. Das war so eine Reaktion, die ich sehr, sehr schrecklich fand auf jeden Fall.
Und dabei hat sich gar nicht nur Kim Kardashian inszeniert, sondern auch die Räuberbande. Mhm. Ich sage das mit Anführungsstrichen, weil diese Geschichte natürlich so toll zu erzählen ist, so ein bisschen spektakulär. Und in der Aufbereitung jetzt zum Prozessbeginn habe ich gerade eben neulich gelesen, dass da wirklich dann so die Räuberbande, die Räuber, das hört sich natürlich alles immer so ein bisschen niedlich an, aber die Räuberbande und mindestens einer von denen hat auch ein bisschen ja inszenatorisches Kapital geschlagen aus dieser ganzen Story.
Ja, die Verniedlichung, die du ansprichst, die finde ich total interessant, weil sie ja sogar noch die Operräuber genannt werden.
Stimmt.
Weil sie ja so ein bisschen im höheren Alter sind. Also ich glaube, sie waren damals so um die 60, 70. Inzwischen sind sie, ja, um die 70. Einer der Angeklagten ist auch in diesem Jahr im März, glaube ich, schon verstorben. Ein anderer ist an Alzheimer erkrankt. Also man, ja, es gibt vieles, glaube ich, was um diese Menschen noch zu erzählen wäre.
Ja, und die haben tatsächlich, genau, einer hat ein Buch geschrieben dann darüber, ne, und hat tatsächlich auch nochmal, also es wurde auf einmal so eine...
Es wurde so Kapital daraus geschlagen,
ja, genau,
aus einem Verbrechen und dann auch, genau, das ist der Younes Abbas, heißt der Mann, der hat ein Buch geschrieben, ich habe Kim Kardashian als Geisel genommen oder so, glaube ich, die deutsche Übersetzung, sitzt aber auch in Interviews, sagt Kim Kardashian, er würde sich entschuldigen, aber sie tut ihm jetzt nicht über die Maßen hinaus leid, weil sie ist eine reiche Frau und sie hat mit ihren Klunkern ja geklotzt und so ein bisschen, naja.
Ja, interessant finde ich da, dass Younes Abbas, der also ein Grandpa-Gang-Member ist, ja nicht nur dieses Buch geschrieben hat, sondern auch relativ viele Interviews gegeben hat, in denen er sich sehr stark selbst movifiziert. Er trägt zum Beispiel so eine Newsboy-Mütze, die beinahe daherkommt, als würde er bereits in einem französischen Heist-Movie mitspielen und verweist auch selbst auf Popkultur, indem er sagt, was ich eher unglaubwürdig finde, dass er eben erst durch Kim Kardashians ikonischen Aufschrei in Keeping Up with the Kardashians, als ihr in der Karibik ihr Diamantohrring verloren gegangen war. Und das Ganze wurde ja dann total mimifiziert und dass er erst dadurch auf die Idee gekommen wäre, sie auszurauben, was mir was ich absurd finde und interessant.
Ja, das ist ja eben, glaube ich, auch der Punkt, ne, dieser Geschichte, warum wir überhaupt drüber sprechen, weil da so viele moralische Fragen auch nach Werten quasi darin liegen, nämlich irgendwie ist es sozusagen, also es schwingt immer so ein bisschen mit und so wird es auch kolportiert, dass ja die Haltung sein darf von dieser Räuberbande, dass eigentlich Kim Kardashian auch ein bisschen selber schuld ist. Die inszeniert sich auf Instagram, die glitzert die ganze Zeit rum, die sagt, was wert ist und so weiter. Und sie lockt dadurch das Verbrechen geradezu an. Und das ist natürlich eine klassische Täter-Opfer-Umkehr. Jetzt müssen die armen alten Herren noch zu Verbrechern werden, hochbetagt, weil die Kim Kardashian überall auf Instagram ihren Reichtum ausstellt. Aber findet ihr, dass das so der Kern ist von dem, also diese Frage nach Gerechtigkeit oder Nicht-Gerechtigkeit, oder ist das Wichtigere, was alle interessiert, dieses spektakuläre Verbrechen, das es ja dann am Ende doch irgendwie ist? Man kann halt ganz gut drüber reden.
Ich glaube, da steckt für beides Potenzial drin. Für mich ist es, um ehrlich zu sein, eher diese spektakuläre Verbrechensgeschichte. Also weil es eben alles hat, was man so will in einem guten Roman oder in einer guten Serie. Es hat den Superstar, es hat den Schmuck, es hat irgendwie skurrile Gangster. Dann natürlich ist Kim Kardashian Gewalt passiert, aber ich glaube, in dieser ganzen Erzählung von Menschen, die es auch kleinreden, ist ja auch nicht wirklich was richtig Schlimmes passiert. Und deswegen ist es für mich eher das heißt nicht, dass es das besser macht und das Verbrechen irgendwie eleganter oder so.
Ja. Ja, ich denke, dass so eine Täter-Opfer-Umkehr ja was ist, was aus den Medien, wenn es Flinters betrifft, diese Gewalt, ist uns das ja sehr, sehr wohl bekannt. Für mich besonders eindrücklich auch im Gerichtsverfahren Johnny Depp gegen Amber Heard, wo es ja extrem misogyne Narrative gab und im Nachhinein auch klar geworden ist, dass eben diese Clickbait-Headlines und Videos und falschen Zitate eben nicht ganz zufällig waren, sondern es da eine Shade-Kampagne gab, unter anderem von der Daily Wire, einer erzkonservativen Website von Ben Shapiro, und dass da Tausende von Dollar gegen Amber Heard eingesetzt worden sind, auch um andere Frauen, die betroffen sind von Gewalt, eben zum Schweigen zu bringen. Und ich finde es sehr bedrohlich zu beobachten, wie halt auch hier diese antifeministischen Narrative, rechten Narrative fortgetrieben werden. Ich habe viele Videos auf TikTok auch diese Woche wieder gesehen, wo Menschen immer noch bezweifeln, dass dieser Tatvorgang überhaupt stattgefunden hat. Mhm. Und wo darüber Verschwörungsmythen eigentlich platziert werden. Mhm. Und das Ganze richtet sich, glaube ich, gegen nicht nur reiche Billionärfrauen, sondern gegen uns alle.
Mhm. Aber das ist interessant, dass du das sagst, weil ich hatte gerade das Gefühl, als du die Johnny Depp und Amber Heard Geschichte erwähnt hast, dann dachte ich, aber in dem Fall ist es doch viel eindeutiger. Hier muss man ja nicht irgendwie in einem Privatleben nach Beweisen, wer jetzt schuldig und wer nicht schuldig ist, suchen, sondern hier hat man so einen Tatvorgang. Es gibt Polizei, es gibt ein Gerichtsverfahren, Schmuck, der war weg, der ist dann ja auch, die haben sich ja sehr stümperhaft angestellt, der wurde auf dem Weg teilweise verloren und so weiter. Und aber interessant, dass selbst daran dann trotzdem noch das aufrechterhalten wird, dass es vielleicht so alles gar nicht stimmen kann.
Ja, dieses Narrativ vom richtigen Opfer, so ist man noch ein richtiges Opfer, wenn man seinen Schmuck gepostet hat, wenn man keine Security da hatte? Und was müssen Flinters eigentlich tun, damit ihnen Gerechtigkeit widerfahren kann und eben nicht diese Männer so abgekultet werden? Also das finde ich unerträglich und wahnsinnig unlustig auch.
Mhm. Geht es dir auch so, findest du das auch, also das ist ja jetzt eine wahre Geschichte, findest du das auch nicht gut, wenn das in Romanen so ist, weil so Romanfiguren kann man ja schon was abgewinnen.
Ich persönlich lese nicht so gerne Romane mit männlichen Hauptfiguren. Mhm. Das heißt, wenn es dann wiederum einen Twist hätte oder darin eine Besonderheit, würde es mich vielleicht auch interessieren. Mhm. Aber ich glaube, dass da natürlich Realität und Fiktion völlig andere Punkte sind.
Ja, es ist halt in der Fiktion natürlich, wenn man jetzt auch mal von dem thematischen Fokus, den du gerade aufgemacht hast, freier wegguckt, sondern nur oder wegsieht und nur auf dieses, so wie bei so Kunstverbrechen und solchen Geschichten, also wo das eigene Gerechtigkeitsempfinden so ein bisschen ausgehebelt werden kann, was ich schon so angedeutet habe und was natürlich auch da drin steckt, nämlich, ist doch nicht so schlimm, vielleicht kann der vielleicht auch sich einen anderen Ring kaufen oder das Museum hat doch bestimmt andere Kunstgegenstände. Also es gibt ja immer so Bereiche, da finden Verbrechen statt, aber sie werden eben eher zu so einem Narrativ, was eben auch fast unterhaltsam ist oder sensationistisch betrachtet wird und wo man das eigene Empfinden dafür, ist es gerecht, nicht gerecht, so ein bisschen dahinschwimmen sieht. Also bei einem Kunstverbrechen ist es einfacher, weil im besten Fall kein Mensch geschädigt wird, aber klar, was da passiert, ist eben auch nicht auf einem ehrenvollen Grund gewachsen, sich zu überlegen, wo man das rausnimmt. Aber ich glaube, dass das ja auch so mitspielt bei diesen Geschichten. Und da ist es in der Fiktion dann, würde ich sagen, einfacher, damit reinzugehen und das da mal rauszulassen, sozusagen, dieses vielleicht nicht ganz hochwertige eigene Gefühl. Und in der Realität kommt man dann und sieht man dann auch in Social Media so an seine Grenzen. Wie geht's dir denn damit?
Ich glaube, dass Moral immer auch ein dehnbarer Begriff ist. Also ich glaube, dass man Sachen, je nachdem, ob man jetzt Nutznießerin ist oder nicht von etwas, also dass man Sachen ganz unterschiedlich auslegen kann. Und dass man sich natürlich, solange etwas ein vermeintlich, ich mache jetzt Anführungsstriche mit den Fingern, ein vermeintlich edles Motiv hat und es eben nicht um was geht wie körperliche Gewalt, sexualisierte Gewalt, wie auch immer, man sich sehr viel in seinem Kopf wir als Menschen zurechtlegen kann und schon irgendwie rechtfertigen kann.
Mhm. Ich finde aber auch interessant, dass da für mich in der medialen Berichterstattung 2016 schon auch sowas wie Vergewaltigungsfantasien mitspielten, weil ja ganz klar war, dass Kim Kardashian zum Zeitpunkt des Überfalls nur einen Bademantel trug und es dann zum Beispiel zu Halloween ein Kostüm gab, was von einem Kostümverkauf angepriesen worden ist, wo eine geknebelte und gefesselte Kim Kardashian, wirklich wahnsinnig ähnlich sehende Figur, angepriesen worden ist, was ich schon stark damit in Verbindung gesetzt habe. Also hat es für mich darin viel weniger dieses Heist-Movie-hafte sozusagen, sondern es ging ganz explizit um Kontrolle über einen weiblichen Körper und vor allem um Kontrolle über eine Person, die ansonsten Kontrolle eventuell über zum Beispiel sowas wie Working-Class-Man hätte in irgendeiner Fiktion.
Wenn was jetzt, wenn man die Berichterstattung bis jetzt anschaut, also am 13. Mai, glaube ich, wird Kim Kardashian auch selbst aussagen in diesem Prozess, ist ja halt so ein bisschen die mediale Suche auch nach, bereut jetzt eigentlich jemand diese Tat oder nicht? Und ich fand es erstaunlich zu lesen, dass es so unterschiedlich gewertet wird, ob da jetzt Reue am Start ist, was ja alle vielleicht gemeinschaftlich kurz mal ein bisschen erleichtern würde. Aber so richtig ganz eindeutig, ich weiß nicht, wie euch das gegangen ist, ist es nicht, wie das so ist mit der Reue und mit dem Gefühl und ob es das braucht und ob das noch irgendwas nachträglich vielleicht für Kim Kardashian, da müsste man sie selber fragen, nicht gut machen kann, aber heilen kann. Aber insgesamt scheint es natürlich in der Geschichte auch ein wichtiger Aspekt zu sein, wie in so einem klassischen Narrativ. Gibt es denn Reue am Ende? Können wir damit gut abschließen mit dieser Story? Wie habt ihr das bisher wahrgenommen? Wie wichtig das ist, dieser Aspekt?
Also ich muss ehrlich sein, dass ich mir darüber noch nicht so super viele Gedanken gemacht habe. Wenn ich jetzt bei diesem Younes Abbas bleibe, der jetzt auch das Buch geschrieben hat, sich in Interviews setzt und da ja zwar sagt, er würde sich entschuldigen, aber wie gesagt, leid tut's ihm nicht. Also da sehe ich jetzt keine Reue, sondern eher auch, und das ist ja super interessant, ein Profitschlagen nochmal aus dieser Situation, also sich selber ins Rampenlicht, also das, was er unter anderem an Kim Kardashian kritisiert, nutzt er ja jetzt für seinen eigenen Fame sozusagen. Also er hat nicht nur diese Diamanten oder diesen Schmuck geklaut, der ja auch teilweise noch unauffindbar ist, sondern ist jetzt auch irgendwie zu einer sehr zweifelhaften Berühmtheit gekommen. So viel Reue sehe ich da jetzt nicht, aber das sind ja irgendwie 10 Angeklagte. Vielleicht geht es den 9 anderen ganz anders. Weiß
ich. Wahrscheinlich liegt die Reue beim Hotelbetreiber, die jetzt weniger Gäste haben, prominente Gäste. Und natürlich, was sie schon sehr deutlich macht in Interviews, Kim Kardashians Leben hat das Ganze sehr wohl stark verändert in Bezug auf ein eigenes Unversehrtheitsgefühl, Sicherheitsgefühl. Es war natürlich eine Todesangst, wie sie es geschildert hat, und sie hat daraus Schlüsse gezogen und auch schildert selbst, dass sie nie wieder Geld zu Hause hat, nur noch Fake-Schmuck trägt und so weiter. Also eine Person ist definitiv verändert durch die ganze Sache.
Und wer ist schon daran, das zu verfilmen oder nochmal anders aufzuschreiben? Also als nicht einer der Täter, sondern als Geschichte, glaubt ihr?
Ja.
Wartet jemand drauf?
Es ist komisch, weil es ja schon 9 Jahre her ist, ne? Also man hätte ja jetzt auch schon längst was daraus machen können. Ich frage mich, um ehrlich zu sein, warum es nicht so ist. Also es ist für mich absolut Stoff für einen True Crime Podcast, mindestens, wenn nicht für einen Film. Es gab ja auch diesen The Bling Ring Film über die Teenager, die jungen Erwachsenen, die in Hollywood in Villen von unter anderem Paris Hilton eingestiegen sind, wo ja auch verfilmt wurde, dann am Ende diese ganze Geschichte, und Paris Hilton da ja dann auch, ja, vielleicht liegt es auch daran, Paris Hilton hat es dann auch nicht sonderlich ernst genommen, sondern die auch noch in ihrem eigenen Haus drehen lassen für diesen Film. Also
ja, ich würde aber argumentieren, dass das Motiv der geschädigten, überfallenen Influencerin sozusagen schon eins ist, was wir relativ häufig sehen. Mhm. Nicht so ganz direkt. Das könnte auch, könnte auch anwaltliche Probleme bedeuten und so weiter. Aber ich habe das Gefühl, dass auch im deutschen Tatort ich das häufiger gesehen habe, dass natürlich früher waren das dann eher Sexarbeiterinnen, die sozusagen aus ihrem eigenen Tun zu Opfern werden. Und das sind meiner Meinung nach heute Influencerinnen, die so behandelt werden.
Und du würdest sagen, dass diese Truppe quasi schon benutzt wird und dass man deswegen vielleicht nicht unbedingt auch noch diese Geschichte hinten dran setzen muss, weil wir das nicht so spektakulär ist, wie es eigentlich scheint, nur weil hier große Aufmerksamkeit drauf liegt.
Also ich denke, dass das sehen wir bereits in den letzten 7 Jahren oder so.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der öffentliche US-amerikanische Rundfunksender NPR ist in popkulturellen Kreisen geschätzt. Außerhalb der USA ist NPR auch wegen seiner Tiny Desk Concerts-Reihe bekannt, bei der weltbekannte KünstlerInnen wie Taylor Swift und Justin Timberlake kurze Konzerte in einem engen Büroraum des Senders geben. Jetzt drohen NPR massive finanzielle Kürzungen durch die Trump-Regierung. Der Grund: angebliche Propaganda. Betroffen ist auch der Sender PBS. Präsident Trump wies die zuständige Behörde an, die Mittel für die beiden Sender im, so wörtlich, rechtlich größtmöglichen Umfang zu reduzieren. In sozialen Medien erklärte das Weiße Haus, dass die Sender Millionen von Steuergeldern erhielten, um radikale, wütende Propaganda zu verbreiten, die als Nachrichten getarnt seien. Die Republikaner hatten sich mehrfach über eine, wie sie es bezeichnen, linke Voreingenommenheit in den Nachrichten und im Programm der staatlich finanzierten Radio- und Fernsehsender beklagt. Das Who is Who der Theaterwelt trifft sich ab heute in Berlin. Am Abend beginnt dort das Theatertreffen, eines der größten Bühnenfestivals im deutschsprachigen Raum. Eine Jury lädt jährlich 10 bemerkenswerte Inszenierungen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz ein. Zum Auftakt wird eine Produktion des Deutschen Schauspielhauses Hamburg gezeigt, Bernarda Albers Haus, von Federico Garcia Lorca, inszeniert von der britischen Regisseurin Katie Mitchell. Die Leiterin des Berliner Theatertreffens Nora Hertlein-Hall findet, die diesjährigen Inszenierungen hätten eine pessimistische Grundstimmung. Sie sagte hier im Deutschlandfunk Kultur:
Man stellt schon fest, dass die Themen jetzt keine positiven Gesellschaftsentwürfe abbilden, uns jetzt bewegen dieses Jahr, das sicherlich einfach mit der Weltlage, mit der politischen Lage, mit der wirtschaftlichen Lage zusammenhängt. Die um sich greifende, vielleicht so ein bisschen No-Exit-Gefühle oder eben auch so eine Ausweglosigkeit, die bildet sich sehr stark ab.
Nora Hertlein-Hall, die Leiterin des Berliner Theatertreffens. Berlins Kultursenator Joe Cialo tritt zurück. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge hat der CDU-Politiker den regierenden Bürgermeister Wegner um die Entlassung aus dem Amt gebeten. Hintergrund sind demnach die Diskussionen um und die Kritik an den weitreichenden Haushaltskürzungen für den Kulturbereich der Hauptstadt. Cialo war zuletzt auf Bundesebene als möglicher Nachfolger von Claudia Roth im Amt des Staatsministers für Kultur und Medien gehandelt worden. Am Montag hatte die CDU aber offiziell mitgeteilt, dass der Medienunternehmer Wolfram Weimer den Posten übernehmen soll.
Jetzt geht es hier um, ich sage erstmal vielleicht manchem bekanntes Wort, um die Manosphere. Das war zuletzt mit der Serie Adolescence in aller Munde. Es kommt ein weiterer Begriff dazu, also der kommt jetzt nicht dazu, sondern über den sprechen wir jetzt in diesem Moment, die Womanosphere. Die beschreibt antifeministischen und rechten Online-Content, also auf TikTok beispielsweise, in Social-Media-Kanälen, der vor allem junge Frauen erreichen soll und sie für ihre eigene, wenn man es grob zusammenfasst, Unterwerfung begeistern könnte. Wie in der Manosphere, wo die gleichen Botschaften oder andere Botschaften an männliche Nutzer gespielt werden, geht es in den Videos darum, männliche Vorherrschaft zu erhalten und auch wiederherzustellen und was Social Media da eigentlich kann und wo diese Botschaften herkommen und ob sie wirklich dann bei jungen Frauen landen und welche Konsequenzen das hat, das bespreche ich natürlich hier in dieser Runde mit Helene Nikita Schreiner und Freya Hermann. Aber Freya Hermann hat dieses Thema mitgebracht, deswegen muss ich dich zuerst fragen, wie sieht denn eigentlich dieser Womanosphere-Content aus?
Ja, es gibt ganz unterschiedliche Ausprägungen von Skinny Talk, also Diät-Tipps auf TikTok, bis hin zu Tradwife-Content über Dating-Tipps, Feminine Energy Coaches, bis hin zu pornografischen Inhalten, bei denen ich vermute, dass sie eben auch an Frauen und Mädchen gerichtet sind und die animieren sollen, sich für den männlichen Blick sexy zu inszenieren und vor allem sich über ihre eigene Fuckability zu definieren. Und exemplarisch finde ich dabei das Content der TikTok-Userin Tayana Tisch, deren Handle Tayana Unterzeichen Venus, nee, gar nicht Unterzeichen, sondern Venus-Symbolzeichen ist. Und in ihrer Bio schreibt sie über sich, dass sie 23 ist und fügt dem ein Deutschlandflaggen-Emoji hinzu. Und hier, finde ich, wird sehr interessant deutlich, wie verquickt eben dieses traditionalistische Content und häufig auch so eine nationalistische Einstellung sind. Tayana macht Femininity-Content, auch verherrlicht sehr die Vergangenheit, zum Beispiel die Zeit in Berlin zwischen den Kriegen. Und schreibt auch so Captions, in denen sie ja darüber sinniert, POV, du bist die Hauptfigur in einer vergessenen russischen Novelle. Und dem werden dann romantische Naturbilder hinzugefügt. Das finde ich erstmal sehr spannend, dass uns das gerade so auf TikTok begegnet.
Jetzt können wir TikTok hier im Radio so schlecht anschmeißen, aber wir können zumindest mal reinhören. Nämlich Tayana spricht auch zum Beispiel über Ernährung.
Viele Rezepte unserer Vorfahren haben eine positive Auswirkung auf unsere Darmgesundheit. So auch Buchweizen, im Mittelalter ein typisches arme Leuteessen. Weicht man die Flocken über Nacht mit Joghurt und Zitronensaft ein, erhält man ein super fermentiertes Frühstück. Und schaut euch mal diese cremige Textur an.
Richtig überzeugend ist es mit dem Buchweizen, aber auch, also es klingt nicht so überzeugend, wie sie es möglicherweise darbieten will, aber es gehört also zu einer Reihe von Content, den man so bewerten kann, wie du das auch gerade getan hast, dieser Anstieg von antifeministischem Content, der Frauen adressieren soll, woher kommt der? Also ich meine, jetzt wäre das, als würde ich nach Absendern fragen, aber woher kommt dieser Anstieg? Das ist vielleicht die bessere Frage.
Ja, ich würde da nochmal kurz auf das Video zurückgehen, ja. Und zwar finde ich super interessant, dass das ja eigentlich ein sehr, sehr harmloser Inhalt ist, der einfach nur ein easy Tipp ist für ein gutes Frühstück, was sich irgendwie cremig anfühlt. Und gleichzeitig geht es eben doch um Vorfahren. Und es ist kein Zufall, dass hier auch eine Frau das Essen zubereitet. Eine Frau, die sich gerne in Kleidern zeigt, die vom deutschen Wald schwärmt. Und da finden eigentlich so scheinbar harmlose Inhalte zusammen und bilden so einen attraktiven Content-Producing-Mechanismus, der eben rechte oder traditionalistische Inhalte auch für Leute, die vielleicht erstmal dafür gar nicht offen sind, konsumierbar macht. Und so, ja, da denke ich, liegt auch der Punkt, warum das Content ist, was wir jetzt viel mehr sehen. Weil wir einfach einen gesellschaftlichen Rechtsruck oder Drift beobachten können. Und der wird eben von den sozialen Medien zum einen vorangetrieben und zum anderen abgebildet. Und da ist es sehr interessant, dass über 50%, nämlich 56% der UserInnen auf TikTok weiblich sind. Und dementsprechend sind die eine total wichtige Gruppe von Produzentinnen, aber auch Konsumentinnen. Und gerade auch für die gesichert rechtsextreme AfD super interessant, die ja bislang eher bei jungen Männern Erfolge verzeichnen kann und deswegen jetzt mit Sicherheit einen Fokus auch auf Frauen und Mädchen legt. Mhm. Genau, ich glaube, deswegen beobachten wir dieses Womanosphere-Content gerade viel, viel mehr.
Jetzt haben wir schon das Beispiel über Ernährung gehabt und es geht natürlich auch irgendwie um Beziehungen und eben das Miteinanderleben. Aber welche Rolle spielen denn die Körperinszenierungen? Also Skinny Talk hast du schon erwähnt. Also vielleicht muss man dazu auch nochmal ein aufklärendes Wort sagen. Also wo es tatsächlich darum geht, dass eben es wie so ein Backlash gibt nach vielen Versuchen über Body Positivity und andere Strömungen, diese Körperbilder nochmal anders bewerten zu können. Aber jetzt geht es zurück in Richtung, sei dünn. Kann ich das ja so zusammenfassend sagen?
Absolut. Das ist wirklich ein besorgniserregender Trend, der in den letzten Monaten sehr, sehr deutlich ist und aus dem US-amerikanischen auch ins deutsche TikTok rüber geschwappt ist. Was ich sehr interessant dazu fand, war Sarah Wynne Williams, die in ihrem neulich erschienenen Buch Careless People, A Story of Where I Used to Work, ja als Meta, also Facebook-Whistleblowerin fungiert und dort schreibt, dass Meta insbesondere junge Frauen mit Body Issues targetet, weil die besonders interessant für Werbekunden sind, weil sie natürlich sehr vulnerabel sind und dadurch mehr kaufen könnten. Und das findet Meta, die ja auch Facebook, das hatte ich schon gesagt, aber auch Instagram wollte ich gerade sagen, betreiben, besonders spannend und heraus, weil sie zum Beispiel Selfies deleten und also löschen. Und so kommt das, denke ich, zustande. Ist es was, was dir eigentlich auch schon aufgefallen ist?
Mir ist gerade die ganze Zeit eher so dieser Begriff Selbstverständlichkeit, also vor allem als über dieses Buch, den Buchweizen gesprochen wurde, der sehr gesund für den Darm sein soll. Da wird ja natürlich dann, also es wird ja nicht nur über Buchweizen geredet, was dann, wie du schon sagtest, so ein bisschen harmlos wirkt, sondern es geht ja immer darum, irgendwas zu tun für jemanden. Und dieser jemand ist halt meist der Mann oder die Familie oder die Kinder. Und ich dachte die ganze Zeit, ja, aber wer kümmert sich eigentlich um die Frau? Also so, es gibt eine Frau, die wird da oder die stellt sich da im Internet als wie auch immer und irgendwas wird getan, aber nie für die Frau. Also egal, ob es um Ernährung oder vielleicht bei dem Skinny ist vielleicht ein bisschen was anderes, weil da tut man was für den eigenen Körper, der letztendlich aber auch nur irgendeiner gesellschaftlichen Normierung entsprechen soll. Und ich glaube, beim Thema Sexualität oder weil du vorhin auch die pornografischen Inhalte angesprochen hast, geht es wahrscheinlich auch nicht darum, weibliche Lust für Frauen spürbar zu machen, sondern eine weibliche Lust zu generieren, die sich auf einen Mann konzentriert.
Ich habe irgendwo so einen Kommentar zu der Womanosphere-Entwicklung gelesen, das ist die Propaganda der Selbstverachtung. Also und das ist natürlich eine starke Schlagzeile, aber da hat auch sicherlich damit zu tun. Aber es stimmt schon, es ist irritierend, weil es kommt erst über das, jetzt müssen wir das Buchweizenbeispiel die ganze Zeit ausrollen, aber eben über dieses, ich gebe dir einen guten Rat, guck mal, ich habe was rausgefunden und ich meine, das ganze Internet redet über Rezepte, Essen, irgendwas. Das ist jetzt nicht irgendwie speziell nur in diesem Bereich zu finden und ich gebe dir einen guten Rat. Und diese Unterscheidung zu machen, ist es eigentlich ein guter Rat oder liegt nochmal eine andere mindestens gesellschaftlich und dann eben latent auch politische Botschaft da drin. Wie leicht ist das denn, also die kommen ja nicht mit Hashtag Womanosphere daher, die Beiträge. Also wie würdest du das freier sagen nach deiner Recherche? Wie erkennt man Beiträge, die nochmal so einen anderen, so eine andere Intention haben, was eben Gesellschafts- und auch in dem Fall Frauenbilder mit sich bringen?
Ich denke, es ist vor allem daran erkennbar, dass es sehr einfache Lösungen anbietet. Es ist ja verständlich, dass viele sehr junge Mädchen und Frauen sich vielleicht vulnerabel fühlen in einer Zeit von Polykrisen, nicht mehr an eine Art Girlboss-Feminismus glauben können und jetzt nach anderen Outlets oder Lebensentwürfen vielleicht auch suchen. Und da scheint es vielleicht attraktiv, sich nur um den eigenen Körper zu kümmern. Aber das ja, ich denke, diese ganz einfachen Antworten auf große Themen und auch sehr dogmatischen Einstellungen, die da viele sogenannte Coaches vermitteln, sollten eine Red Flag sein.
Du hast auch an die Tradwives gleich gedacht, ne?
Ja, ich frage mich bei der Intention sogar, oder also genau, bei der Intention sogar, ob das auch so super wichtig ist oder ob wir uns nicht viel mehr fragen sollten, in welchen vermeintlich harmlosen Beiträgen oder harmlosen Beiträgen von Influencern, denen wir auch folgen, steckt das auch drin. Also weil, ja, Misogynie ist ja nicht jetzt nur ein Phänomen von, ich sag mal, Alt-Right-Kreisen, sondern Misogynie steckt ja überall in unserer Gesellschaft und vielleicht ist es auch genauso wichtig, in vermeintlich aufgeklärten Inhalten, modernen Inhalten, diese Spuren zu finden hin zu, warum ist eigentlich, ich keine Ahnung, man folgt zum Beispiel einem Couple-Account und die Person, die nur fürs Essen zuständig ist, ist die Frau. Also vielleicht sollte man sowas auch schon so ganz grundsätzlich einfach erkennen können und dann hinterfragen, warum kocht eigentlich nicht mehr der Mann das Essen für die vier Kinder.
Mhm. Ja, oder auch sowas, woher kommt denn eigentlich das Ideal eines sehr dünnen Körpers? Ist es nicht auch ja, zumindest drunterliegend das Ideal einer sehr beherrschten weißen Frau, die dadurch so eine moralische Überlegenheit durch diese Disziplin erhält. Mhm. Und was bedeutet es eigentlich, wenn Flinters sich fast nur noch mit dem Konsum von möglichst wenig Kalorien beschäftigen? Womit können sie sich dann wiederum nicht beschäftigen? Nämlich damit einen Aufstand zu machen zum Beispiel. Also wem nützt es etwas, ne? Das wäre vielleicht auch eine Frage.
Ja, und ich dachte, dass aber auch noch man bräuchte auch noch eine bessere Antwort. Also wenn man sagt, es werden einfache Antworten gesucht und die werden geliefert. Es ist eigentlich ganz einfach, glücklich zu sein. Ne? Man macht den Mann glücklich und macht leckeres Essen und man ist halt, macht ein bisschen Sport und dann sieht man gut aus, dann ist das alles in Ordnung. Dann kann man sich darüber natürlich so ein bisschen erheben und gleichzeitig kann man aber auch sich fragen, warum oder wann hat denn die Welt die gleichermaßen einfache Antwort auf eben Situationen von zum Beispiel arbeitenden Frauen in einer 40-Stunden-Struktur, also die weiter irgendwie in einem System folgt, das eigentlich für ganz andere Lebens- und Familienkonzepte gebaut war. Weil natürlich ist es wahnsinnig anstrengend. Also es ist wahnsinnig anstrengend, einfach jetzt alles Mögliche zu können und erreichen zu können, aber in einer Struktur, die für was ganz anderes gebaut war in unseren Alltagen, ne, zwischen Arbeit und Privatleben. Also ich frage mich manchmal, ob man, also wir diskutieren dann das Phänomen oder die Verletzung oder die Wunde, die sich da sozusagen zeigt und auf die Antworten gefunden werden, aber sind wir denn schon eine große Frage weit genug, um überhaupt auch andere Antworten daneben zu stellen. So, das könnt ihr jetzt beantworten. Ich würde dann schon mal gehen. Die nachfolgenden Sendungen beginnen erst um 20 Uhr, weil ihr das nämlich jetzt sagen müsst. Also mir fehlt es manchmal in diesen Diskussionen. Wisst ihr, ich meine, wir gucken dann irgendwie so da drauf und sagen, oh nein, das ist ja eine Entwicklung, die man analysieren muss. Aber die Gegenposition zu sagen, du kriegst die einfacheren Antworten auch aus der Realität, auch aus anderen Strukturen, die erschaffen worden sind, das ist eben auch alles noch nicht so da.
Mhm. Aber meinst du, da steckt sowas drin, wie man es macht, macht man es falsch? Also egal, ob jetzt die Frau eine Karrierefrau wird und dann, also ne, um jetzt irgendwie die Klischees zu bedienen, ihre Kinder in Anführungsstrichen vernachlässigt oder ob die Frau zu Hause bleibt und die ganze, also sich ihr ganzer Alltag nur darum dreht, die Familie zu versorgen und dafür zu sorgen, dass es allen anderen gut geht. Also
ja, also ich glaube, ich meine tatsächlich so ein bisschen damit, dass dieses, aber das ist ja in allen gesellschaftlichen Bereichen so, wenn einfache Antworten da sind und die genommen werden statt anderer, wenigstens halb komplizierte Antworten, die aber vielleicht eine größere Durchlässigkeit für private Situationen anbieten, dann wäre da zumindest schon mal so eine Konkurrenz. Mhm. Also das meine ich so ein bisschen. Mhm.
Ja, ich denke, was das Beispiel der Womanosphere auf jeden Fall deutlich macht, ist, dass online nicht der Ort ist, wo wir nach Utopien suchen können, sondern dass es wirklich gilt, die im realen Leben zu schaffen und da solidarisch füreinander zu versuchen, Utopien im weitesten Sinne herzustellen, dass online gerade diese großen Plattformen, die eben Firmen gehören, überhaupt nicht daran interessiert sind, unser Leben besser zu machen, sondern es geht um People Farming, also das Halten von UserInnen, dass sie besonders lange auf der Plattform Zeit verbringen. Es geht darum, in dieser Logik ist es natürlich negatives Content, was gepusht wird, weil es uns länger dranhält und so weiter. Und ich denke, das ist vielleicht sowas, was wir 2025 hinter uns lassen sollten, dort unser Glück weiterhin zu versuchen, weil es mir mittlerweile eigentlich nicht mehr möglich erscheint.
Ich finde noch solidarisch, du hast gerade das Wort solidarisch gesagt und das finde ich ist ein sehr gutes Wort, um diese Womanosphere nicht zu beschreiben, weil es ja immer nur um den kleinsten Kreis geht. Es geht nicht um zum Beispiel ein Leben auf einer Farm für alle und gesunde Ernährung für alle und ein gesunder Körper für alle, sondern es geht um den gesunden Körper für eine ganz spezielle Gruppe von Menschen, die meist konservativ und weiß sind und das, ja.
Und da finde ich auch sehr interessant, dass, wie du sagst, ja die Womanosphere auch aktiv daran arbeitet, dass man sich wirklich nur mit sich oder dass Frauen, junge Frauen sich mit sich selbst beschäftigen sollen. Also dass Adressatinnen sind dann höchstens diejenigen, die zuschauen, aber die Kalorien werden im Einsamen gezählt und es werden Tipps gegeben, wie man quasi, seinen Lifestyle vor FreundInnen verbergen kann, was dann sehr schnell ins pro-anorektische Content auch abdriftet.
Ja, da können wir vielleicht nochmal das eine Beispiel auch tatsächlich hören, weil darin auch noch der weitere Aspekt liegt, dass eben da dauernd jemand sagt, wie es läuft. Und also quasi, wie das eben in diesen Strukturen auch passiert, jemand feuert quasi die Community an und sagt, wie man eigentlich zu sein hat. Und das ist natürlich einfach, aber auch hört sich dann halt so an.
Wir werden gemeinsam skinny werden. Leute, wenn ich es von so auf so geschafft habe, innerhalb von 2 Monaten, dann schaffst du das auch. Ich werde jeden Tag ein Rezept posten und Tipps, wie ihr eure Ernährung umstellen könnt, aber auf Skinny-Mindset-Art und Weise. Das heißt, du wirst anfangen abzunehmen, ohne dir etwas wirklich zu verbieten. Andererseits kannst du auf jeden Fall auch Healthy-Methoden einbauen in deine Ernährung. Und damit zeige ich dir dann zum Beispiel auch meine Fave-Snacks, was ich so gerne esse. Denk dran, wirklich in 3 Monaten ist schon Frühling und Sommer. Du hast das Potenzial, dir hot und snatched auszusehen, also mach so, so gerne damit. Pack einfach nur ein bisschen Disziplin ein und folg mir auf Instagram und der Rest ergibt sich von selbst. Wir werden skinny, Leute!
Viele Ausrufezeichen in dieser Botschaft. Willst du es noch abmoderieren, Freya, woher du diesen Ausschnitt hast?
Ja, das ist ein Ausschnitt, der einem ganz schnell in die Timeline gespült wird, wenn man Skinny Talk eingibt. Ich habe leider gerade den Namen der Userin nicht mehr aufgeschrieben. Aber ich denke, der ist sehr exemplarisch für anderes Content oder auch dafür, wie vermeintlich so ein Community-Gedanke im Vordergrund steht, der allerdings, würde ich sagen, ein falscher ist.
Mädchen, eure zukünftige Freiheit hängt jetzt von eurem Urteilsvermögen ab. Das ist auch jetzt mal grob übersetzt, auch aus einem, glaube ich, im Guardian erschienenen Artikel mit so einem Kommentar eben auch zu diesen Entwicklungen. Und dann dachte ich, das ist natürlich auch schon wieder ein Ausrufezeichen, weil das bedeutet auch irgendwie, okay, entweder lasst ihr euch von der einen Influencerin anschreien, dass man jetzt dünn werden kann, oder ihr lest den aufgeklärten Kommentar, der aber auch als letzten Satz eben hat, es hängt jetzt an euch, ob ihr das richtig beurteilen könnt, was dieser Content von euch will oder was er nicht von euch will. Ist das sozusagen die Botschaft neben deiner klugen Botschaft, Freya, dass es eben auch eine Frage ist, was überhaupt diese ganzen Plattformen uns an gesellschaftlichen Weiterentwicklungen zu bieten haben oder an Analysen oder wegweisendem Ding? Also eigenes Urteilsvermögen ausbilden. Ist es das?
Es kann, glaube ich, nie schaden, einfach sein Ding zu machen. So kann man es, glaube ich, auch formulieren. Und dann steckt da auch nicht schon wieder so ein Verwertbarkeits- und Überlegenheitsgedanke drin, sondern einfach, ja, Mut zum Durchschnitt, würde ich auch sagen. Also wir müssen nicht besonders in die eine Richtung oder in die andere Richtung sein, sondern wir dürfen einfach sein, wie wir sein wollen.
Mut zum Durchschnitt?
Und natürlich das eigene Wissen um Inszenierungen schärfen und verstehen, genau, was einem da präsentiert wird.
Das passt wieder zum Anfang, oder? Mit der Inszenierung und den Werten. Da wird doch jetzt irgendwie auch am Ende doch nochmal so ein Bogen draus. Ich bedanke mich sehr, sehr bei euch, Freya Hermann und Helene Nikita Schreiner. Das war der Popkultur-Wochentalk.